Diese Folge von Kurvendiskussion wird dir präsentiert von FC Moto, deinem Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es ist Zufall, aber vielleicht ein gutes Omen. In der heutigen Folge Nummer 65 sprechen wir nämlich über einen Motor mit 652 Kubik, über dessen Fangemeinde und über die Modelle, die von ihm angetrieben werden. Ich spreche aber auch mit jemandem, der sich diesem Einzylinder mehr oder weniger verschrieben hat und in der 650er BMW-Szene auch nicht ganz unbekannt ist. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, ich bin Reiseredakteur und Podcaster beim Motorrad und ich bin heute zu Gast in der Werkstatt von Tobias Nettwig. Hallo Tobi.
Ja, schönen guten Tag. Freut mich, dass du hier bist.
Ja, zum Warmlaufen und um dich schon mal ein bisschen, vorzustellen, habe ich noch mal ein paar kurze Fragen vorbereitet und ich bitte um eine möglichst kurze Antwort. Tobi, was war denn dein erstes Motorrad?
Tatsächlich eine BMW F650 GS mit einem Enduro-Umbau. Den gab es damals von Touratech.
Auf den werden wir, glaube ich, auch noch mal zu sprechen kommen.
Ja.
Was ist denn dein aktuelles Lieblingsmotorrad?
Ja, überraschenderweise die 650er, beziehungsweise alles, was darauf basiert.
Okay. Und wo bist du damit am liebsten unterwegs?
Der Balkan ist nach wie vor so meine Lieblingsregion, wo ich wirklich sehr, sehr gerne auch mal ausgedehntere Urlaube mache.
Und wenn du nur Platz für eine Maschine hättest, was würde dann in deiner Garage stehen?
Nach wie vor mein erstes Motorrad, was da auch noch steht.
Das ist ja einfach bei dir. Und von welchem Motorrad würdest du dir mal eine Neuauflage, eine aktuelle wünschen?
Puh.
Ich dachte, jetzt kommt wieder die F650, aber...
Also schön wäre halt tatsächlich, wenn man nochmal was in Richtung G650-Serie machen würde. Also speziell die G650X-Serie war halt vom Konzept her schon wirklich gut. Mhm. Hatte halt nur noch einige, nennen wir es mal, Kinderkrankheiten.
Ja. Wir können ja vielleicht, Tobi, auch ganz am Anfang sagen, wir kennen uns ja tatsächlich auch schon länger, beziehungsweise du warst mir schon länger ein Begriff, weil ein paar Hörer wissen es vielleicht oder erinnern sich, ich fahre ja selber in der G650X-Challenge und darüber habe ich dich quasi auch kennengelernt, weil du hast nämlich dankenswerterweise meinen Tacho nochmal neu versiegelt. Das ist nämlich so eine Schwachstelle der Modelle, auf die wir vielleicht auch nochmal später zu sprechen kommen.
Der Kinderkrankheit.
Genau, und so wie ich kennen dich eben viele aus den BMW 650-Foren, also gerade aus dem F650-Forum, aus dem G650X-Forum. Wie bist du denn, ja gut, wahrscheinlich über dein erstes Motorrad, aber wie bist du denn zu dem Motor gekommen oder wie ist so diese Leidenschaft oder dieses Hobby rund um den Motor, nicht nur, dass du dieses Motorrad fährst, wie ist das entstanden?
Ja, bei mir ging es halt wirklich darum, dass ich mir überlegt habe, was möchte ich denn mit meinem ersten Motorrad machen? Und dann hat sich halt relativ schnell rauskristallisiert, damals über das ADV Rider Forum auch, dass ich halt schon so Reisegeschichten, die jetzt nicht nur auf befestigten Straßen stattfinden, ganz toll finde, wirklich halt an Orte zu kommen, wo du sonst mit regulären Fahrzeugen nicht so ganz einfach hinkommst. Und dann war eben der springende Punkt, dass ich gesagt habe, ich hatte damals null, aber wirklich gar keine Ahnung von irgendwelcher Schrauberei und habe dann gesagt, ich möchte gerne ein Motorrad, wo ich zumindest nicht an den Motor ran muss. Und da kam halt relativ schnell bei den sehr zuverlässigen Fahrzeugen eben dieser 650er Rotax-Motor auf, wo man wirklich, solange man Ölwechsel macht, eigentlich seine Ruhe hat.
Ja, wir haben auch kurz gesagt, oder wir können mal eine kurze, naja, wahrscheinlich gar nicht vollständige Chronik des Motors so ein bisschen mal skizzieren. Also warum denn das so ein, ja, also jetzt gibt es ihn ja seit einigen Jahren nicht mehr neu, aber vielleicht ein bisschen erklären, warum das denn so ein großes Ding ist. Also der kam erstmals 1993, damals noch mit einem Vergaser. Und das war auch die erste BMW seit Urzeiten mit einem Einzylinder und tatsächlich
Kette.
Genau, tatsächlich die erste BMW mit Kette, was ja schon so ein Ding war. Das war nämlich die F650 Fanduro mit 48 PS noch. Und ja, die war jetzt auch nicht so, also ich würde mal sagen, die war jetzt noch etwas weniger enduristisch, oder? Als die war eher so ein Allround.
Ja, man hatte damals ja schon Werbung dann auch tatsächlich gemacht mit, als das dann später kam mit den 650er Rallye-Geschichten. Wobei da natürlich, also bis auf den Grundmotor wirklich nichts mit zu tun hatte. Aber die sind an sich von der Geländegängigkeit mit der serienmäßigen F650 GS eigentlich ziemlich identisch.
Ja.
Das gibt sich nichts.
Genau, und dann kam ja 99 oder 2000, meine ich.
2000.
Genau, 2000 ja. Kam dann die F650 GS mit Einspritzung mit 50 PS offiziell. Genau. Ich glaube, die haben damals schon eigentlich immer 52, 53 PS.
Es gab relativ große Streuung. Also ich habe auch schon so Motoren gehabt, wo ihr denkst, da kommt jetzt gar nichts. Mhm. Und andere, die dann nochmal so ein Ding mehr haben.
Ja. Und dann eben auch die F650 GS Dakar. Das ist dann eben die Version mit mehr Federweg, mit 21 Zoll Vorderrad, die auch so ein bisschen.
Und man hatte die Optik von den Rallye-Motorrädern damals mit diesem Flaggendesign.
Genau. Genau, und das ist nämlich auch das Ding. Die sind nämlich tatsächlich damals auch bei der Dakar gefahren. Also ich meine, damals war das Reglement auch noch anders, aber...
Damals war das dann zuerst doch noch unter BMW bzw. Schalber der Vergasermotor. Mhm. Und da wurden ja wirklich komplett Rallye-Motorräder von Grund auf gebaut. Also sie haben eigenen Rahmen. Der Motor, ja, es ist halt ein Rumpfmotor von der 650er, der dann von Parmi damals aufgebaut wurde, aber die haben da sehr, sehr viel gemacht. Also diesen Motor haben die abgespeckt auf 40 Kilo, haben da klitzekleine Starter verbaut, haben dann die Deckel aus Magnesium gegossen und extra abgedichtet. Und also mit dem Serienmotor hatte das halt auch nichts mehr zu tun.
Ja, ist halt genug, um so ein bisschen
Dakar Marke, drauf die Marketinggeschichte lief.
Ich hab tatsächlich nochmal kurz recherchiert und in einem damaligen Test stand, dass der Zylinderkopf auch vom damaligen M3 inspiriert wurde. Weißt du da mehr drüber?
Da kann ich dir ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Ja. Würde mich aber fast ein bisschen wundern.
Ja,
weil die Motorenentwicklung damals ja, größtenteils noch bei Rotax lag.
Ja, ja. Ja, das ist ein guter Punkt, dass du das genau. Es ist ja der Rotax. Es ist ein Motor von Rotax. Rotax ist eigentlich ein
österreichischer
Motorenhersteller. Ja. Genau. Wurde zugeliefert und hat später auch die Parallel-Twins zum Beispiel gebaut für BMW.
Ja.
Zeitgleich ungefähr gab es dann eben diesen Touratec Oryx Umbau, oder? Den du quasi fährst.
Naja, die Geschichte war ja die, der Schalber hatte auch für die Einspritzermaschine einen Umbausatz entwickelt. Ich habe auch tatsächlich noch ein paar Werbeprospekte, wo das noch als Schalber F650 richtig gelaufen ist von ihm aus. Und Touratec hat da letztlich aber den ganzen Vertrieb und diese ganze Geschichte übernommen. Also die haben dann noch die Fertigung und alles selber gemacht. Deshalb steht bei vielen dann auch noch drauf, BMW F650 Rallye oder Schalber Rallye bei Touratec oder irgendwie so ein Wortlaut. Mhm. Und auf Basis von diesem Kit ist dann später das Oryx Enduro Kit entstanden. Der Unterschied zum Rallye Kit ist im Prinzip nur ein leichterer Heckrahmen aus Alu statt aus Stahl und halt eben statt dieser großen Tanks einen Enduro-orientierten Verkleidungssatz. Aber das Fahrwerk ist das gleiche. Viele der kleineren Umbaugeschichten sind die gleichen. Es ist halt eben nur wirklich im Prinzip die Rallye-Maschine genommen, leichteres Heck verbaut, Enduro-Verkleidungssatz drauf und ab dafür. Man wollte halt so ein bisschen beweisen, dass man auch diese schwere Maschine wirklich auf 165, 160 Kilo sowas um den Dreh bekommt.
Genau, das war ja eigentlich immer so die größte Hypothek so eigentlich von dem Motorrad, dass es immer echt für einen Einzylinder recht schwer war. So. Also ich glaube, die haben immer so die offiziellen Gewichte waren immer so knapp unter
193, glaube ich, irgendwie sowas.
Aber so de facto waren es dann immer so ziemlich genau 200 Kilo, glaube ich, was die gewogen haben, vollgetankt.
Ein Problem ist halt bei dem Fahrzeug gleichzeitig der große Pluspunkt, der Motor. Der ist halt vom Kurbeltrieb und vom Getriebe und allem für die Leistung sehr, sehr groß dimensioniert und dementsprechend wiegt dieser Motor halt auch wirklich viel. Mhm. Also ich will jetzt nicht lügen, ich meine 53 Kilo wiegt der Motor komplett, was natürlich schon eine Hausnummer. Also ich meine, der 640er KTM-Motor zum Beispiel wiegt irgendwie 10 Kilo weniger.
Mhm.
Und das merkst du natürlich schon, das Gewicht wirst du nicht mehr los.
Ja.
Dann dazu noch der relativ schwere Stahlhauptrahmen, gleiche Geschichte, das Gewicht wirst du halt nicht los. Und so kommst du dann halt relativ schnell auf diese 200 Kilo.
Ja. Hat sich aber trotzdem, weiß ich nicht, sehr gut verkauft und also ich finde schon diese F650 GS und auch die Dakars und sowas, die haben schon auch ein gewisses Prestige als Weltreisemaschine durchaus, so als
der Reisemuli. Der Ruf hat sich da definitiv rauskristalliert, das kommt halt auch von der Zuverlässigkeit einfach. Und da gab es mit Sicherheit auch den großen Pluspunkt, dass es halt sehr, sehr viel Zubehör für diese Fahrzeuge gab. Also du hast ja wirklich vom einfachen Koffersatz bis hin zu größeren Tanklösungen mit Fahrwerksumbauten und allem drum und dran hast du alles für diese Maschinen gekriegt.
Ja, und 2007, wenn wir mal weitergehen, da gab es dann eben diese G650X Modelle. Das war die X Challenge, so die Enduro, die X Moto, die Supermoto und dann gab es noch die X Country. Das war so ein Scrambler irgendwie so zwischen den beiden mehr oder weniger. Mit ja, da hat man dann doch einiges gemacht. Also die wiegen alle so um die 160 Kilo, bisschen weniger, bisschen mehr.
Da war ja generell so zu dieser Zeit die Geschichte, dass BMW da wirklich nochmal innovative Geländefahrzeuge gebaut hat. Auch die G450X, da wurde ja sehr, sehr viel Innovation mit reingebracht. Und so sah es ja bei der G650X-Serie eben auch aus. Da wäre mit Sicherheit auch was sehr Schönes draus geworden, wenn man die entsprechenden Verkaufszahlen gehabt hätten. Ich kann das selber an der Stelle nicht nachvollziehen, wieso die damals so niedrig waren. War jetzt noch nicht meine Zeit, sage ich mal, wo ich mich da um die Motorräder gekümmert hätte. Da war ich dann doch noch ein bisschen zu jung. Aber ja, wie gesagt, da hat BMW sehr viel Innovation reingebracht und hat dadurch das Gewicht auch trotz des schweren Motors auf ein wirklich respektables Niveau gebracht. Und die Fahrzeuge sind auch von der Ergometrie her, wenn du da drauf sitzt, fühlst du dich einfach wohl.
Ja.
Also es ist wirklich, fahren sich sehr, sehr schön.
Ja, ich habe es, wie gesagt, auch schon mal erwähnt. Ich hatte ja erst eine G650 GS, zu der kommen wir gleich noch. Also quasi eine F650 GS.
Facelift,
könnte man sagen, ja. Und ich habe dann die X-Challenge habe ich dann erst später entdeckt und habe dann eben 2-3 Jahre hin und her überlegt und irgendwann ging es einfach nicht mehr. Dann musste ich die einfach tauschen und seitdem bin ich super happy damit und ja, also gerade diese 40 Kilo weniger, das ist einfach so ein Ding.
Du merkst das Gewicht, du merkst die generelle Sitzposition. Das ist wirklich bei den G650-Modellen um einiges besser. Ja.
Du hast vor allem bei der X-Challenge auch noch ein 18-Zoll-Hinterrad. Das ist auch nochmal ein Faktor. Du hast viel mehr Federweg nochmal. Du hast das Luftfederbein. Also das ist schon nochmal.
Nachdem sich die Geister ja geschieden haben.
Ja.
Man mag es oder man hasst es.
Ja, und ich bin irgendwo dazwischen drin.
Die seltene Ausnahme. Ja.
Aber egal. Genau, und was dann aber auch noch dazu kommt, dass seit 2007, 2008, da kam dann schon dieser Switch, dass die Motoren bei Longines in China gebaut wurden.
Genau, nur die X-Challenge hat die ganze Zeit den Rotax-Motor gehabt, beziehungsweise X-Motor auch.
Ja, genau.
Und
genau.
Die X-Country, die hat dann nochmal ein kleines Facelift bekommen. Da hat sich dann die Farbe geändert, die Federwege geändert.
Die hat dann
und auch da kam der Longines-Motor rein.
Genau, die hat eben kleine Modellüberarbeitung noch bekommen mit Stahlheckrahmen noch. Und die hatte dann eben den Motor. Mhm. Genau, ich glaube, Sitzhöhe war auch nochmal ein bisschen niedriger.
Naja, die hat insgesamt niedrigeres Fahrwerk. Ja.
Aber die war dann auch, also spätestens 2010 war das dann auch wieder vorbei.
Ja, man hat die Serie dann letztlich sang- und klanglos eingestampft.
Ja. Ich habe dann aber auch, das ist auch wieder so ein Ding dieser ganzen F650-Geschichte, ich habe irgendwann, weiß ich nicht, bei einer anderen Recherche habe ich dann mal rausgefunden, dass es 2009 in den USA, jetzt pass auf, da gab es, ja, du wirst es wissen.
Nee, ich weiß, worauf du hinaus.
Da gab es dann die F650 GS, so wie sie halt damals aussah.
Nee, die hat schon G geheißen.
Genau, die hat G, die hieß schon G, sah aber noch aus wie die halt bei uns bis 2007 lief. Weil die
gab es in Nord- und Mittelamerika auf jeden Fall, vielleicht auch Südamerika. Das war dann wirklich an sich eine F650 GS, aber mit Longines Motor.
Genau, und als...
Wieso es die hier nicht gegeben hat, ich weiß es nicht.
Ja, und bei uns gab es die dann 2011 wieder, auch als G650 GS, aber das war dann eben die... Ja, nennen wir es Facelift.
Ja, da ist schon sehr, sehr viel geändert. Also da gab es zwei unterschiedliche Steuergeräte bei den G650 GS, die es dann hier gab. Der Kabelbaum ist bis auf die Steuergerätgeschichte noch ziemlich identisch. Rahmen ist identisch, Winge ist identisch, aber sonst die ganze Verkleidung, Heckrahmen, Tank ist ein Ticken kleiner, wobei man da den Tank von der F einbauen kann.
Genau, die F hat noch diesen 17-Liter-Tank.
Und die hatte dann 14,3.
Die hatte 14. Sowas. Genau. Ja, Scheinwerfer ist anders. Es sieht einfach sah einfach ein bisschen moderner aus.
Das ist wirklich ein großer Facelift eigentlich gewesen.
Genau. Und halt homologiert mit 48 PS, aber
wegen der Führerscheinregelung.
In der Praxis 50 plus.
Hat man PS. Zwei Motorräder mit niedriger Seriensteuerung dahingestellt und gesagt, mach mal.
Genau. Genau. Und analog gab es eben dann auch wieder ein zweites Modell, die Sertao mit 21 Zoll Vorderrad. Das war dann die ich eben hatte als erstes Motorrad.
Die Dakar quasi.
Die Dakar 2.0.
In Facelift.
Ja. Genau, und dann auch wieder so ein interessanter Seitenass, der sich dann aufgetan hat, weil das war die Zeit, da hat BMW Husqvarna gehört. Oder andersrum? Nee, also BMW hat Husqvarna aufgekauft. Genau. Und dann gab es nämlich die Husqvarna Terra und Strada
mit diesem
Motor mit 58 PS.
An dem Motor ist aber dann tatsächlich viel gemacht worden. Also der Zylinderkopf und der Kolben auf jeden Fall relativ stark verändert. Beim Kurbeltrieb bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, müsste ich selber nachschauen. Da hat man aber tatsächlich nochmal ein paar Pferdchen rausgeholt mit entsprechend leichteren und etwas optimierten Bauteilen. Von der Haltbarkeit her habe ich bei den Motoren jetzt bisher auch nichts Negatives gehört. Da wird es halt aber jetzt mit der Ersatzteilversorgung ein bisschen schwierig nach der ganzen Verkaufsgeschichte und ja.
Werbung.
Entdecke jetzt die faszinierende Welt von FC Moto, deinem Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör. Mit über 100 Top-Brands, über 200.000 Artikeln und unschlagbaren Preisen ist FC Moto deine erste Adresse, um dich auf die Überholspur zu bringen. Egal ob Racing, Touring, Urban, Motocross oder Adventure, bei FC Moto findest du genau das Richtige für dich und dein Bike. Jetzt online bestellen auf fc-moto.de.
Also wer von der G650X schon Kummer hat mit Ersatzteilversorgung, ich glaube, wenn man sich so eine BMW Husqvarna kauft, das trifft ja auch die Nuda 900 zum Beispiel, die ja sehr viele Fans noch hat.
Sehr schönes Motorrad. Ich wünschte, die wäre länger gebaut worden.
Ja, ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Aber ich glaube, ersatzteilmäßig, da bist du halt echt...
Ja,
da wirst du wahrscheinlich BMW nicht mehr und KTM noch nicht interessieren. Und
da müsste sich halt auch irgendjemand finden, der sich den Motorrädern annimmt.
Ja.
Weil das ist ja nochmal eine deutlich schwierige Situation. Bei der G650 ist es halt so, dass alles wirklich Vitale eigentlich von den F650 und G650 GS Modellen irgendwie in irgendeiner Form übernommen werden kann. Ja.
2016 war dann tatsächlich das letzte Jahr der G650 GS. Danach war dann eben, galt dann Euro 4 und den Aufwand hat man sich halt nicht mehr betrieben. Ich glaube,
technisch. Das finde ich tatsächlich das Kuriose. Das war ja so die offizielle Begründung, die mir jetzt soweit auch bekannt ist, dass es damals hieß, man schafft diese Homologation nicht mehr. Mhm. Und jetzt finden sich aber Fahrzeuge mit diesem 650er Longines-Motor am Markt in Europa.
Ja.
Mit Euro 5 oder was das inzwischen ist.
Auch mit 48 PS, genau. Das
ist natürlich kurios.
Ja, nämlich es gibt zum einen die Vogue 650 DSX, die ja, also Vogue ist ja auch eine Marke des Konzerns, zu dem dann Longines gehört.
Genau.
Ja, die ist jetzt allerdings nicht wirklich so vergleichbar. Also die ist halt auch echt schwer. Also die wiegt 220 Kilo.
Das war ja die große Überraschung, als diese Maschine rauskam, wo ich mir dachte, wie schafft man das, die noch schwerer zu machen?
Ja, das ist so das Typische für China-Motorräder momentan, finde ich. Also die sind oft beim Motor sehr vergleichbar mit älteren Konstruktionen, aber du siehst oft, die sind natürlich auch günstiger, aber eben oft auch 10, 20 Kilo schwerer.
Kommt jetzt ein kurzer irrelevanter Einwurf. Ich finde die Kowil 450 Rallye, da habe ich im Moment ein Auge drauf. Die finde ich schwer interessant. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, also das ist auch, man darf die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber das ist, bei der zumindest ist es halt wieder so ein typisches Ding, dass die einfach echt schwer ist. Also wenn die 650 GS schon schwer war, dann...
Also ich sage für mich persönlich ehrlich gesagt, ich will für ein reisefertiges Motorrad mit Gepäck, wo ich ein bisschen Gelände auch mitfahren will und ich fahre schon wirklich mehr, als man mit diesem Motorrad unbedingt machen müsste. ich bleibe da sehr gerne unter 200 Kilo.
Ja, die magische Grenze so, gell.
Und das ist auch so ein Ding, wo ich sage, schauen wir mal, wie lange das ins Alter eventuell geht. Irgendwann braucht es da halt mal die leichteren Fahrzeuge. Noch geht das.
Apropos Alter, Tobi, das müssen wir vielleicht auch noch sagen. Ich war nämlich sehr überrascht, weil wir kannten uns ja nur über das Forum und über das Telefon jetzt. Und ich dachte mir so, naja, wenn du schon so eine Oryx fährst und dann hast du mir noch irgend so einen Scan geschickt von der Motorradzeitschrift von unserer Ausgabe von 2001. Dann dachte ich mir, oh, du bist bestimmt irgendwie über 40 auf jeden Fall. Und jetzt war ich sehr überrascht und du bist?
Knapp daneben, ich bin 93er Baujahr.
Ja, hätte ich nicht gedacht, also sogar jünger als ich. Aber du hast es ja auch gesagt, du hast einfach, die Oryx war einfach dein erstes Motorrad und ja, so kam das dann halt.
Hat sich das dann halt entwickelt.
Ja, nee, das nur am Rande. Und kurioseste Renaissance des Motors, die BSA Goldstar. Hast du die mitgekriegt?
Das habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm.
Die musst du dir mal anschauen, weil da siehst du auf den ersten Blick, sieht das halt aus wie so ein alter, luftgekühlter Einzylinder. Aber wenn man so ein bisschen näher hinschaut, dann sieht man auch, ah, okay, da ist der Ölfilter dahinter. Also das ist jetzt so die...
Ist das wieder so ein BSA-Spezial, wo sie dann irgendwie auf alt getrimmt haben, was aber gar nicht alt ist?
Ja, Retro halt. Genau. Also das ist so die neueste Reinkarnation, wenn man so will. Und was ich mir auch noch notiert habe, es gab ja zum Beispiel auch die Aprilia Pegaso 650.
Genau, da ist auch an diesem Motor einiges gemacht worden.
Ja, aber das ist auch, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber das waren auf jeden Fall 5 Ventiler, waren auch Rotax, aber die sind wohl nicht so ganz baugleich. Also nicht so in einer Linie wie die.
Also da könnten eventuell auch einzelne Teile austauschbar sein, aber das ist wirklich... Ich bin gerade am Überlegen, wie die hieß. Es gab noch eine andere Maschine. Ich meine,
es gab
auch
noch
Aprilia, die diesen Motor hat, wo ich wirklich mal daneben stand und dachte, das ist doch nicht der Motor.
Also was es noch gab, war eine Norton. Das war noch ein Tipp von einem Kollegen aus der Redaktion, die Norton C652. Aber da habe ich jetzt auch kein Bild auf die Schnelle gefunden.
Das sagt mir jetzt auch gar nichts.
Aber was ich damit sagen will, ich glaube, die... Ich bin mir relativ sicher, dass wir mindestens ein Motorrad noch vergessen haben, was da irgendwo noch diesen Motor auch trägt.
Aprilia Moto 6.5.
Ach ja, die.
Und da erkennt man es wirklich nicht.
Stimmt, dieses Design.
Also das muss man wissen, dass das dieser Motor ist.
Dieses berühmte Designstück. Ja, du hast recht.
Die hatte ich mal irgendwo stehen gesehen.
Ja.
Und da bin ich erst da drauf gekommen. Aber ich wage tatsächlich zu behaupten, dass am bekanntesten dieser Motor wirklich aus den 650er ja. BMWs ist. Es gab den auch noch in Quatz von Bombardier. Mhm. Aber gut, Quatz sind hier in Deutschland ja sowieso so ein bisschen so ein Nischenthema. In den USA sind die sehr, sehr beliebt gewesen. Auch mit Motortuning. Die sind da Sand Track Racing mitgefahren und haben da Motoren bis auf 900 Kubik teilweise hochgebracht. Aber da kriegst du dann richtig Probleme mit der Kurbelwelle. Daher stammt dann im Endeffekt auch der Zylinder, der jetzt an meiner Rallye-Maschine drauf ist. Mhm. Der stammt aus so einem Quad, dafür ist der gegossen worden.
Okay. Und jetzt so im Vergleich, ich meine, es gab ja immer noch diese KTM LC4s, die jetzt auch immer zivilisierter wurden im Laufe der Zeit. Also wenn wir so ein bisschen uns die Konkurrenz angucken in der Zeit, Ich weiß es ja von meiner Duke, weißt du, da hast du kurze Wartungsintervalle, du hast 2 Ölfilter, natürlich, der Motor ist viel leichter, sportlicher. Was es dann ja auch noch gab, waren so diese Yamaha 660er Motoren. Was glaubst du, warum der Rotax da so sein Standing hat bei so Weltreisenden?
Die größte Kritik, die an diesem Motor ja eigentlich immer kommt, ist, dass er keinen Dampf hat, dass er schwer ist. Es mag stimmen, aber dafür ist der Motor halt auch extrem standhaft, zuverlässig, spritsparend. Also dieser Motor ist halt, du kannst den wie ein Traktor fahren. Das Einzige, was daran eigentlich kaputt gehen kann, ist die Wasserpumpe. Das ist leider so ein Teil, wo ich nicht verstehe, wieso das nie mal ein Update bekommen hat. Problem ist ja leider nicht neu. Aber das war es dann halt auch schon. Dann fährst du diesen Motor wirklich nur mit Ölwechsel oder ab und zu mal Ventilspiel nachgucken. Meistens muss man es nicht mal nachstellen. Problemlos 200.000 und mehr Kilometer. Mhm. Also ich habe im Bekanntenkreis, ich glaube, die höchste Laufleistung ist da jenseits der 250.000. Mit wirklich, dieser Motor ist original bis auf eigentlich die Wasserpumpe.
Oh, das ist mir auch neu. Also, dass ein paar über 100.000 schon haben, siehst du ja auch bei mobile.de
manchmal. Ja, meine Wintermaschine, die habe ich mit über 100.000 gekauft. Und da hatte ich tatsächlich auch den Motor auf, weil ich die auch offiziell mit Motorschaden gekauft hatte. Da war es dann leider Gottes nur so, dass ich festgestellt habe, dass bei den Nockenwellen oben eine an der Unterlegscheibe lag. Ja, die steckte dann zwischen Steuerkette und Ritze. Und da hatte ich den Motor aber dann tatsächlich mal aufgemacht und der sah mit 100.000 Kilometern noch super aus. Den habe ich direkt wieder zugemacht. Mhm. Brauchst gar nichts machen.
Ich glaube auch, dass sich das eher noch in der Retrospektive so ein bisschen erklärt, weil ich meine, jetzt haben KTMs ja auch 15.000er Serviceintervalle und sowas und sind auch sparsam. Aber ich glaube schon, dass die damals schon 10.000 Wartungsintervall hatten. Und damals, ich meine, die Also ich habe meine X mal mit 3,2 gefahren. Meistens brauche ich so 3,5 Liter auf 100 Kilometer. Ich glaube, in der GS habe ich immer ein bisschen mehr gebraucht, aber eigentlich immer unter 4 Litern. Das ist jetzt heutzutage, schaffen das irgendwelche Paralleltwins, die stärker sind.
Damals war das aber der Hammer.
Aber damals, genau, damals war das halt schon. Ich weiß nicht, was eine KTM damals wahrscheinlich auch ein bisschen mehr sich genommen hat.
Allein durch den Vergaser.
Ja.
Brauchen wir gar nicht drüber sprechen.
Ja.
Das waren ja dann im Endeffekt so bei den großen Einzylindern die ersten Einspritzer, die wirklich ordentlich zuverlässig. War übrigens auch die 650er Rallye, die Touratec da 2002 K gefahren hat. Das waren die ersten Einspritzer, die ans Ziel gekommen sind.
Mhm.
Gab es vorher nicht.
Ja, ab 2017 gab es sie dann eben nicht mehr. Und ich glaube, das war, das ist auch so ein Thema für einen eigenen Podcast mal. Den planen wir auch schon länger so. Da, so dieses Sterben der großen Einzylinder oder auch so diese Allround-Enduros. Jetzt gibt es ja mittlerweile viele kleinere, leichtere Einzylinder oder es gibt halt dann schon so diese Parallel-Twins,
ja.
Genau.
Weil die auch von den Emissionen her einfach nochmal besser hinzukriegen sind. Ein großer Einzylinder hat halt immer das Riesenproblem, wie bringst du das jetzt hin, dass dieser Sprit in diesem großen Brennraum effizient verbrennt. Bei der 650 GS ist man dann auf die Doppelzündkerze gegangen, die es ja interessanterweise bei den Vergasern auch schon gab. Ich weiß nicht, wieso man dann überhaupt zurückgegangen ist. Einfach um da den Verbrauch und dementsprechend auch die Emissionen nochmal runterzukriegen. Aber irgendwann ist bei diesen großen Einzylindern eher als bei einem Paralleltwin oder sowas als Schicht.
Ja, aber wie taugt dir jetzt zum Beispiel so eine Tenere 700? Ich meine, die ist ja, ich will jetzt nicht wieder aufs Thema Gewicht, aber die kommt ja zumindest ohne Zubehör, ist die ja nah dran an so einer 650 GS.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber noch keine gefahren. Also ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die damit wirklich sehr, sehr zufrieden sind. Ich glaube denen das auch, das ist gar nicht die Frage. Es spielt natürlich auch immer irgendwo so ein bisschen, gerade beim Thema Motorrad, natürlich das Haben-Wollen mit. Und wie gesagt, bei mir sind diese 650er halt, für mich ist das die eierlegende Wollmilchsau, was ich mir gebaut habe. Also meine Oryx, die ja nochmal einiges über den schon nicht mehr Serienzustand hin nochmal umgebaut ist, die ist für mich das perfekte Motorrad, weil ich mit diesem Motor halt überall wie ein Träger hochfahren kann. Das Ding verbraucht nicht viel, es ist zuverlässig. Ich kenne es halt auch in- und auswendig.
Ja.
Und da ist dann halt schon so die Frage, muss ich mir jetzt nochmal ein anderes Motorrad in der gleichen Klasse an sich kaufen?
Ja, man muss ja auch sagen, also wir waren ja gerade eben in deiner Werkstatt und das war echt beeindruckend, weil das ist ja nicht nur Werkstatt, du hast da deine Teileregale und da stehen halt dann schon die Rallye-Tanks, da liegen dann 4, 5 Schwingen nebeneinander und alles Mögliche. Und da habe ich auch gleich ein paar Zusatztanks für meine X-Challenge gesehen, die es bei Touratec schon seit Ewigkeiten nicht mehr gibt. Also du kannst dir ja auch
das ist halt auch irgendwann so der Punkt,
zusammenbauen.
Ich habe halt so viele Teile da, wenn ich lustig bin, könnte ich mir noch eine Rallye und noch eine Oryx und dann noch mal ein halbes Dutzend Oryx aufbauen. Oder halt meine einfach noch sehr lange am Leben erhalten. Und ja, klar ist das, irgendwo ist es einfach Liebhaberei. Ich sag nicht, dass es keine anderen Motorräder heute gibt, die irgendwie schön wären. Ich habe ja schon gesagt, die Nuda 900 zum Beispiel, ja, die hatte damals an der Uni auch ein Kommilitone und die hat auch schon so dieses Haben-Wollen ausgelöst. Und so gibt es auch heute Motorräder, natürlich, wo ich sagte, hätte ich gerne. Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen. Mhm. Bei mir ist das nächste tatsächlich mal was Leichtes, weil ich habe jetzt 3 Maschinen in der 650er-Klasse. Da brauche ich jetzt nicht noch eine vierte. Ich habe zwar noch so das eine oder andere Projekt, was auch so in die Richtung geht. Aber falls man zufälligerweise jemanden einen HP2 Enduro-Rahmen hat, ich habe da was vor.
Du weißt, was die kosten.
Ich weiß, leider. Ja. Ich suche als noch einen Verunfallten. Ich brauche eigentlich nur einen Lenkkopf, der Rest ist mir egal.
Ja. Na dann. Ja, genau, aber das ist, jetzt kommen wir mal langsam wieder mehr auf dich zu sprechen. Das Motorrad hast du gekauft, okay. Aber wann kam so der Punkt, dass du halt angefangen hast, dir deine Werkstatt da auch auszubauen und jetzt in der längeren Richtung dann auch das ja auch eben anzubieten, anderen Leuten irgendwelche Reparaturen. Also wie fing das an?
Das mit dem Schrauben hat gar nicht lange gedauert. Da habe ich dann irgendwann mal festgestellt, was so ein Stundensatz in einer BMW-Werkstatt kostet und wie viel Ratschkästen ich mir dafür kaufen kann. ja, so fing es dann halt erstmal an, einfach erstmal so das Basiswerkzeug gekauft, weil ich hatte vorher ja wirklich nichts und hatte auch keinerlei Ahnung. Und dann hat sich es halt so entwickelt, dass ich beim Fahren so gemerkt habe, naja, man könnte hier und da nochmal was verbessern, das ist jetzt nicht so schön gelöst. Muss halt auch dazu sagen, das ist ein absolutes Kleinserienmotorrad gewesen. Dass da jetzt natürlich kein Facelift oder irgendwas gegeben hat, das kann sich ja jeder selbst erklären. Also dieser Oryx-Umbau jetzt speziell, nicht F650GS. Und da kam dann halt der Punkt, dass man gesagt hat, gut, ich kann das, was ich jetzt hierfür gerne hätte, halt nicht kaufen. Also kaufen wir jetzt halt ein Schweißgerät.
Was war das dann konkret, was dich da gestört hat? Oder?
Ich glaube, das erste war die Schnabelbefestigung. Weil da wären zwei Viererschräubchen in einem ganz ekligen Winkel von unten, dass du dir eigentlich die Finger brechen musst, um die reinzukriegen. Mhm. Und das war dann so das erste, was ich auf Schnellverschluss dann umgeschraubt hatte. Also da hatte ich dann einfach zwei Winkel gebogen oder geschweißt, ich weiß es nicht mehr, die ich dann da drauf geschraubt habe, wo ich dann von oben einen Schnellverschluss reingemacht habe, der von außen zugänglich war. Und so fing das dann halt immer weiter an mit, ach ja, man könne ja die Batterie noch mal ein bisschen tiefer setzen. Da war ja noch Platz zwischen Tank und Motor. Ja, da könnte man ja die Batterie da reinmachen. Da muss man dafür aber mal einen Halter sich kanten und dann auch noch mal ein bisschen was schweißen. Und so fing das dann halt an. Und dann hatte ich irgendwann während dem Studium, da hatte ich mir dann einfach eine Garage gemietet, wo ich dann noch eine kleine CNC-Fräse schon gekauft hatte. Also wirklich eine klitzekleine. Und dann halt so die ersten Aluteile mal gefräst hatte für irgendwas. Das kam dann irgendwann Lenkerschalter oder mal so eine Gehäuse für einen Tacho noch und solche Geschichten. Ja, und dann hatte ich 2015 auf dem Rückweg aus dem Balkan in Österreich einen Unfall. Der übliche Klassiker. Oh, ich habe dich übersehen, Vorfahrt genommen, zack, ins Auto gefahren. Mir nichts passiert, Gott sei Dank. Sonst auch niemandem was passiert, alles gut, aber Fahrzeug war halt trotz sehr geringer Geschwindigkeit sehr, sehr nah am wirtschaftlichen Totalschaden, weil halt einige Verkleidungsteile kaputt. Der Rahmen hatte tatsächlich vorne einen Knick. Ja, und dann war halt der Punkt, gut, was machst du jetzt? Nochmal eine Oryx kaufen wird schwierig, Gebrauchtmarkt gibt nichts her, neu ebenfalls nicht. Ja, gut.
Muss mal selber machen.
Dann guckst du halt, was du noch an Teilen überhaupt noch kriegen kannst. Kaufst das und machst den Rest halt selber. Und wenn du das selber machst, ja, dann kannst du auch gleich richtig machen. Also sprich, dann wirklich alles, wo ich irgendwie Verbesserungspotenzial gesehen habe, erledigt. Möglichst alles mit Schnellverschlüssen ausgestattet, dass du wirklich an alles Wichtige in ein paar Minuten rankommst. Noch einen schöneren Heckrahmen gebaut, noch einen Gepäckträger dafür dabei gebaut. Ich hatte dann, glaube ich, eine Sitzbank von einer F650 Rallye drauf, weil die so ein schönes Werkzeugfach drin hatte. Damals hatte ich noch nicht so viel mit Laminieren am Hut. Also Faserverbundteile war damals noch nicht so meins. Ja, und das hatte ich dann so begleitend auch ein bisschen im Forum dokumentiert. Und dann fing das so ein bisschen an, dass das in die Richtung ging von wegen, hey, kannst du nicht mal? Mhm. Ich hatte dann auch noch, glaube ich, ja, ich hatte schon die Doppelkühler dann verbaut, weil ich gesagt habe, man kann auch im Kühlsystem noch ein bisschen was machen. Generell von der 650GS, das ist recht klein dimensioniert für den großen Motor. Naja, und dann hatte ich halt angefangen, gut, jetzt so ein bisschen Kleinkram, kann man schon mal machen. Hatte dann halt auch für die Serienmaschine, weil ich mir noch selber eine Serienmaschine dann gekauft hatte für so den Alltagsbetrieb. Da fing das dann an, mit defekten Tachos so ein bisschen langsam aufzukommen. Mhm. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Einstieg, dass dann wirklich gerade die Tacho-Reparatur so ein Riesenthema wurde. Auch die Duratec Imos, da hatte ich dann auch schon so ein bisschen angefangen, selber was zu machen. Mhm. Damals mehr noch so, weil das halt während dem Studium einfach noch so ein Thema war. Ich hatte halt das Geld nicht, das Ding zu Duratec zu schicken. Da war das Display dann kaputt. Naja, da hat man halt geguckt, dass man irgendwo eins herkriegt. Und dann muss man noch ein paar kleine Sachen umbauen, damit er nachher funktioniert hat.
Aber das ist ja schon der Punkt. Hast du dir das alles selber beigebracht? Oder ist das durch dein Studium? Oder was ist dein beruflicher Hintergrund so?
Das kam mit Sicherheit auch durchs Studium. Also ich hatte Maschinenbau studiert, wo du natürlich erstmal die Grundlagen von allem mal machst. Mhm. Das ist auch wirklich eine Sache, wo ich sage, da bin ich auch heute sehr froh darum, das gemacht zu haben. Also die Grundlagen von Elektrotechnik, das war sowas, das hatte ich auch nie irgendwas mit am Hut. Mhm. Ich wusste, wie ein Netzteil funktioniert und ich wusste, wie man Multimeter bedient. Aber das hat sich dann wirklich alles so ein bisschen durch Learning by Doing ergeben, weil das muss ich ja sagen, ist heute eine wunderbare Sache. Wenn du irgendwas lernen willst, dann gehst du ins Internet und suchst dir halt eben raus, wie das funktioniert. Es gibt einen Haufen Leute, die da sehr, sehr gute Tutorials zu allen möglichen Themen machen. Das ist heute zugänglicher denn je. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da kann heute jeder alles wirklich auch lernen, was er möchte. Die Einstiegshürde ist einfach nicht mehr da. Und das ist eine wunderbare Sache. Weil so kannst du dir dann wirklich alles, es selber beibringen wäre jetzt ein bisschen abgehoben. Du brauchst natürlich schon noch irgendwo so ein bisschen Input von Leuten, aber du kannst dir das halt alles selber herbeiziehen. Und so hat sich das dann eben ergeben, dass ich mir das schon irgendwo natürlich alles selbst beigebracht habe. Aber viel Learning by Doing einfach. Ja. Ist alles Lego.
Ja. Ja, das sagst du so. Ich meine, ich glaube schon, dass viele Leute auch vielleicht sagen, das und das wird mich stören, aber die würden dann halt nicht anfangen. Also so ging es mir ja auch. Ich bin dann oft so, ich versuche schon immer viel zu machen, aber irgendwann kommt immer der Punkt, da denke ich immer noch, da müsste ich jetzt so viel Zeit investieren oder ich mach's eher kaputt, als dass ich es repariere. Und dann bin ich halt froh, wenn es jemanden wie dich gibt, der mir den Tacho halt aufmacht und neu versiegelt und dann ist es wieder perfekt. Also
ich habe ja gesagt, man kann sich das alles aneignen. Ja. Aber klar, man muss auch irgendwo wirklich das Interesse haben, dass man jetzt sagt, ich fange jetzt nicht an, weil hier nur mein eigener Tacho jetzt kaputt ist, irgendwie was zu machen, sondern da muss generell auch irgendwo ein bisschen der Antrieb oder das Interesse sein. Und das war halt bei mir. Also ich bastel halt einfach gerne.
Ja.
Ist halt so.
Genau, du hast es ja auch gezeigt in der Scheune, das war erst von hier bis hier und jetzt ist es um Meter gewachsen, dann ist es noch mal ein bisschen gewachsen und jetzt hast du halt da schon so deine kleine große Ecke, einige Regale und so.
Es fing halt an, dass ich gesagt hatte, gut, ich habe jetzt hier halt eben meine Teile für mein Motorrad, das muss ich einlagern, da müssen jetzt zwei Motorräder dabei, haben mir dann so ein bisschen den Platz abgesteckt, ich glaube 30 Quadratmeter oder sowas oder 25 waren es glaube ich sogar nur. Dann richtest du jetzt noch so ein bisschen hier deine Elektronikwerkstatt ein und dann reicht das ja, brauchst du ja nicht mehr. Und dann habe ich Gott sei Dank das Glück, dass ich hier sehr flexibel die Möglichkeit hatte, dann zu sagen, gut, ich nehme jetzt nochmal 10 Quadratmeter mehr. Ja, jetzt sind es dann halt doch ein paar Quadratmeter mehr geworden, ja. So im Laufe der Zeit.
Aber gut. Machst du das jetzt so, ich weiß nicht, also hauptberuflich machst du es wahrscheinlich noch nicht, oder? Aber es ist schon...
Doch, tatsächlich.
Tatsächlich, ja.
Also okay. Ich hatte das, erst hatte ich es einfach so nebenbei gemacht. Da war dann, Herrgott, wenn du ein Tacho die da irgendwie alle zwei Wochen mal kriegst, da brauchst du dir keinen großen Kopf drum machen. Aber ich bin dann tatsächlich relativ schnell auf eine halbe Stelle gegangen, weil ich auch gesagt habe, das wird mir zu viel. Also ich habe keine Lust... Nach einem sowieso relativ langen Arbeitstag, also ich hatte einen Beruf, wo ich tatsächlich sehr viel Überstunden gemacht habe, da habe ich jetzt keine Lust, wenn du jetzt irgendwie da 10 Stunden schon durch die Gegend gerannt bist, mich dann noch 2-3 Stunden in die Werkstatt zu setzen, das war mir dann wirklich zu viel. Bin ich direkt auf eine halbe Stelle gegangen, dass ich nur eine 3-Tage-Woche hatte. So, dass ich halt eben gesagt habe, mit dem, was ich da an Gehalt kriege, komme ich über die Runden. Und alles, was dann jetzt durchs Gewerbe noch abfällt, ist halt ein netter Bonus, sagen wir es mal so. Und dann hat sich's halt durch eine Situation beim Arbeitgeber einfach so ergeben, dass ich dann halt so ein bisschen ins kalte Wasser mehr geschmissen wurde, fast schon. und ich dann halt gesagt habe, gut, weißt du was, ich probiere das jetzt einfach. Ich weiß, dass ich schon jetzt genug habe, dass ich zumindest von überleben kann. Zwar keine großen Sprünge mache, aber es reicht, um mich zu ernähren. Und hab das Abenteuer halt mal gewagt. Aber man muss sich da natürlich schon irgendwo so ein bisschen die Grenze setzen, dass man sagt, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann. Aber ich habe halt gesagt, ich probiere es jetzt ein Jahr. Und dann schauen wir mal. Es war dann auch so ein bisschen im Gespräch, ich hatte mein Studium nicht abgeschlossen, ob ich halt ein Studium nochmal anfange. Und da war dann so ein bisschen mehr so das Ultimatum, dass ich gesagt habe, gut, ich probiere das jetzt ein Jahr. Und wenn das nicht läuft, machen wir das Studium wieder, weil das kriegst du ja noch irgendwie nebenbei schon noch gedeichselt. Vielleicht nicht mehr in dem Umfang, wie es zu der Zeit war, aber ja, hilft ja nichts.
Und was bietest du da jetzt alles an? Also das ist, also Tacho-Reparatur ist so das eine, aber das du fertigst ja auch oder lässt fertigen ein paar Teilchen und sowas. Also.
Ich bin da tatsächlich, im Englischen sagt man Jack of all trades, Master of none. Sprich jemand, der von allem
ein Tausendsasser.
Ja, einer, der von allem ein bisschen kann, aber nichts richtig. Ich mache im Prinzip wirklich alles Mögliche. Also von Elektrotechnik über Elektronik, Faserverbundwerkstoffe, alles Mögliche an Metallfabrikation. Also ich habe eine CNC-Fräse, Drehbank, ich kann alle möglichen Metalle schweißen. Und da halt wirklich alles von der Skizze, sag ich mal, bis zum Fertigteil kannst du bei mir kriegen. Also ich mache dir wirklich von Design, Fertigung bis Montage von mir aus auch noch, also Vormontage. Das heißt, du kannst von mir zum Beispiel einen kompletten fertigen Rallye-Vorbau, den du nur noch ans Motorrad schrauben kannst, kriegen.
Mhm. Aber du hast ja auch vorhin gesagt, du hast alles, was so bei Touratec noch irgendwie im Lager war, so an auch nicht mehr kompletten Sätzen zum Beispiel, die hast du ja auch dann rausgekauft. So.
Ja, das war halt zuerst so der Punkt, dass ich alles Mögliche an Oryx-Teilen gekauft hatte, weil ich halt gesagt habe, ich bin mein eigenes Motorrad natürlich und möglichst lange fahren und alles, was ich dann nicht selber fertigen muss, weil so, naja, gerade wenn man in Drohne fährt, Verkleidungsteile gehen kaputt.
Ja.
Gerade wenn die dann eben aus GFK sind und nicht aus irgendeinem Weichplastik, passiert halt. Ja, und dann kam halt irgendwann so der Anruf, du, wir sind ja gerade so ein bisschen am Aussortieren, wir haben da auch noch Teile für die Rallye. Ja, und dann hat sich halt schon langsam, aber sicher doch rauskristallisiert, dass ich mich in Richtung der 650er so ein bisschen spezialisieren möchte. Also damals lief das noch nebenbei und da hatte ich dann aber auch schon gesagt, gut, ich hatte, glaube ich, ursprünglich vor, weil die noch viele Hecktanks hatten, einen Umbausatz anzubieten, wo man nur das Heck umbaut, dass man dann 27 Liter Sprit hat.
Mhm.
Hatte dann die ganzen Auspuffanlagen, Hecktanks, ich glaube sogar noch die Alu-Heckrahmen gekauft und hatte vor, da so ein Kit zu machen. Aber gut, hat sich nicht ergeben, dafür habe ich dann noch mehr Zeug gekauft. Und jetzt ist es halt so, dass ich sage, ich kann dir an sich so einen Oryx oder einen Rallye-Umbausatz auch noch komplett zusammenstellen, müsste aber halt relativ viel nachfertigen. Also ich habe jetzt dann eben entsprechend Formen, besser gesagt, sind gerade in der Mache für die Verkleidungsteile und solche Geschichten. Wenn man sowas machen würde, hätte man halt relativ freie Auswahl, dadurch, dass ich sowieso sowas nur auf Bestellung mache, was Sonderwünsche, Fahrwerksgeschichten und sowas anbelangt.
Aber das müsste dann schon eine F650 als Basis sein.
Gut, vom Basismotorrad bleibt halt im Endeffekt nicht mehr viel übrig, aber ja, es wäre dann eine F650 GS als Basisfahrzeug. Da bleibt dann nur noch der Hauptrahmen, der Motor, Kabelbaum, Einspritzanlage übrig.
Genau. Ne, weil ich denke mir, die F650, die werden ja jetzt auch immer älter und ich meine, das sichert dir natürlich insofern die Kundschaft, glaube ich, weil halt jetzt vielleicht immer mehr Tachos zum Beispiel auch.
Ein großes Problem sind halt wirklich die Tachos. Viele Leute sind immer der Meinung, dass Elektronik wartungsfrei ist. Dem ist leider nicht ganz so. Der absolute Klassiker sind eben wirklich Elektrolytkondensatoren. Die haben halt eine relativ beschränkte Lebensdauer und das ist somit das Erste, was eben immer aufgibt. Die haben aber leider auch eine wichtige Funktion. Bei den Tachos ist es halt oft so, dass die dann erst zu mir kommen, wenn es 11:55 ist und dann schon irgendwas sekundär kaputt ist, nachdem die Elkos dann eben aufgegeben haben. Ja, gut. Ist eben so eine Alterserscheinung, wo ich den Leuten auch sage, schickt mir die Tachos bitte vorher einfach zu. Ich tausche euch auch für eine schmale Mark vorher einfach die Elkos. Kann man sich den ganzen Ärger sparen. Aber ansonsten macht den Fahrzeugen das Alter tatsächlich gar nicht so viel aus. Noch ein Thema ist natürlich der Kabelbaum. Das ist ja generell bei allen Fahrzeugen, die dann speziell Einspritzer auch sind, so im Alter ein Problem im Kabelbaum. Irgendwann wird das Ganze halt ein bisschen brüchig. Da wird man mal ein Auge drauf haben müssen. Bisher ist es nur so ein Ding, wo man mal ein bisschen nach Scheuerstellen und sowas hinschauen muss. Aber da wird sich wohl auch noch ein bisschen was tun. Aber ansonsten sind die Fahrzeuge tatsächlich sehr, sehr solide. Tachos sind da eigentlich echt das größte Wehwehchen, was du hast. Die Steuergeräte machen keine Probleme. Die Kabelbäume, wie gesagt, solange man auf die Scheuerstellen achtet, bisher eigentlich auch recht problemfrei. Und ansonsten, man bekommt ja wirklich für die Fahrzeuge noch sehr, sehr viel. Es wird mit Sicherheit auch den Verkaufszahlen und den vor allen Dingen sehr, sehr langen Zeitraum, wo die halt hergestellt wurden.
Mhm. Ja, aber meinst du, ich weiß nicht, aber ist das nicht so, dass vielleicht irgendwann jeder jetzt wieder sein Tacho repariert hat und dass die Anzahl an Leuten, die jetzt noch sich einen F650 Rallye-Umbau leisten wollen, also anders gefragt, glaubst du, dass du irgendwann, dass die Gruppe der F650-Fahrer dann doch so klein wird, dass du vielleicht doch mal auf ein anderes Motorrad umschwenken musst, so, aber, oder?
Mit ziemlicher Sicherheit, ja. Ja. Das ist halt einfach die Realität. Wenn du dir so eine Nische aussuchst, musst du damit rechnen, dass die jetzt nicht gerade größer wird.
Mhm.
Soll heißen, selbst wenn ich jetzt sage, ich baue für die G650X-Modelle die Ersatzteilversorgung noch um einiges aus. Da bin ich ja im Moment so ein bisschen am Schauen, was da jetzt langsam fällig wird und was es halt nicht mehr gibt. Großes Thema sind halt die Kühler. Bisher hatte ich da Umbauten angeboten. Da möchte ich aber auch demnächst nochmal einen Kühler anbieten, der generell größer ist. Das hatte ich ja schon angesprochen, dass eigentlich das Kühlsystem für den großen Motor jetzt nicht perfekt ist. Im Straßenbetrieb egal, aber wenn es mal ins enge Geläuf geht, geht dann schon mal manchmal das rote Warnlämpchen an. Ja, es ist halt wirklich so, wenn sich das jetzt absehbar, und das wird, wenn dann ja auf Dauer absehbar sein, sich das so entwickelt, dass dieser Bereich einfach wegschmelzt, dann muss man da halt realistisch sein und wie jedes andere Unternehmen sagen, gut, dann muss ich halt diversifizieren, muss mir da irgendwas anderes suchen, was ich halt mache.
Ja.
Ob das jetzt Motorräder sind oder sonst was, keine Ahnung.
Nee, ich finde es spannend.
Ich habe da jetzt noch kein Konzept zu. Also ich sehe das realistisch, dass das natürlich irgendwann ein Punkt sein wird, dass man sich da ein bisschen breiter oder in eine andere Richtung orientieren muss. Aber derzeit sage ich da jetzt einfach mal Zukunftsmusik.
Ja. Nee, ich glaube, die Leute, die es betrifft, die sind ja super dankbar. Aber du hast ja auch gesagt vorhin zum Beispiel, du könntest jetzt hier diese Rallye-Tanks oder die G650X-Challenge-Zusatztanks, natürlich könntest du die irgendwie nachfertigen lassen. Aber wenn dann halt so eine Mindestmenge von 100 Stück,
rechnet sich in der
das
Menge
wird sich halt dann doch nicht rechnen. Und deswegen ist es, find ich spannend, dass du dann trotzdem diesen Schritt gewagt hast. So.
Was soll schon schiefgehen? Naja, wie gesagt, das war halt so ein Ding, wo man sich auch so ein bisschen eben schon realistisch sein muss und halt gucken muss, was kommt jetzt an sich relativ regelmäßig rein, wo ich sagen kann, da kann ich wirklich ein dauerhaftes Einkommen irgendwie generieren. Und das sind nicht die Rallye-Umbauten. Das ist jetzt nicht so, dass hier alle drei Tage jemand auf der Matte steht und sagt, ich hätte gerne so einen Komplettumbau von dem Fahrzeug. Mhm. Sondern das wirkliche Cash-Cow sind halt, mal hier das BWL-Sprech wieder, ich habe ja doch im Studium was gelernt, zu verwenden, sind halt wirklich diese Tacho-Reparaturen, weil das einfach so zuverlässig jetzt kommt und das wird auch nicht weniger werden. Die sind jetzt halt alle in dem Alter. Bei der G650X ist es ja nochmal ein anderes Thema. Das sind ja in der Regel Wasserschäden, weil dieser Tacho leider nur so semidicht ist. Das heißt, Wasser kommt rein, aber nicht mehr raus. Was natürlich sehr förderlich für Elektronik ist. Ist tatsächlich bei den F-Tachos sehr, sehr selten. Also die haben ein bisschen ein offenes Gehäuse, also da kann schon mal ein bisschen Luftzug durchgehen und da sind Korrosionsschäden extrem selten. Also nicht alles muss immer abgedichtet werden.
Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du auch einen Kunden jetzt hattest aus England, glaube ich. Ist es generell trotzdem noch eine wachsende Nachfrage gerade nach solchen Sachen? Oder dass du es auch sagst, das sind wirklich, du hast europaweit mittlerweile Kunden oder wie
ist dieses das? Jahr kam tatsächlich für die 650er Rallye-Umbauten mehrere Anfragen rein. Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen einfach dadurch bedingt, dass ich das eher mal rumspricht jetzt, beziehungsweise ich habe jetzt dann auch mal eine Anzeige geschaltet, dass ich da halt noch Teile habe. Viele Leute hatten mich da halt einfach auch nicht auf dem Schirm, weil nicht jeder ist in den Foren unterwegs. Mhm. Ich hatte jetzt halt beispielsweise mal eine Anfrage von jemandem, der sogar zwei von den F650 Rallye daheim stehen hatte, die jetzt schon einige längere Zeit standen und der jetzt im Moment mit dem Gedanken spielt, die halt wieder einsatzbereit zu machen, der mich auch einfach sonst vorher nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Ja, noch kennt mich, wie gesagt, nicht jeder.
War das nicht das, was du vorhin erzählt hast? War das nicht die
von Race to the Car-Maschine, ja.
Ja, genau. Also auch interessant irgendwie. Und wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, diese ganze F650 Rallye-Geschichte, die liegt jetzt weit vor unserer Zeit, kann ich ja sagen. Und es ist trotzdem spannend, dass es da halt immer noch irgendwie Fahrzeuge gibt, die dann irgendwie auftauchen, die ewig lang rumstanden, wo noch der Sprit drin ist von...
Wie gesagt, das ist ja bei meiner eigenen der Fall. Die stand 20 Jahre mit dem alten Sprit darum.
Ja, genau. Also was wir vorhin noch hatten, war dieses Ding, dass mittlerweile sogar ja auch BMW-Werkstätten an dich irgendwie verweisen.
Ja, hat man jetzt schon mal, dass auch Vertragshändler halt auf einen zukommen, weil die eben auch Probleme mit den Tachos haben, dass es teilweise halt keine mehr gibt. Für die G650, für die F gab es die ganze Zeit noch Tachoplatinen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt noch der Fall ist. Und auch da spricht sich das jetzt halt langsam so ein bisschen rum, dass es da noch jemanden gibt, der macht.
Noch jemanden, genau.
Was halt eben auch irgendwo schon eine sehr befriedigende Sache ist, wenn da wirklich Leute A, Interesse an der Reparatur haben. Sicherlich jetzt auch bedingt dadurch, dass es halt einfach keine Teile mehr gibt. Mhm. Aber auch so ist das wirklich eine Sache, wo ich sage, man kann sehr, sehr oft noch ökonomisch sinnvoll reparieren, insofern man die Ersatzteile kriegt. Speziell bei Tachos sind Displays ein Riesenthema. Da schaut es leider relativ oft sparsam aus mit Ersatzteilmöglichkeiten. Sonst bekommt man eigentlich fast alles. So Mikroprozessoren können ein Thema sein, sind aber auch in der Regel nicht besonders anfällig, muss man auch dazu sagen.
Und ja, so ganz in die Zukunft geschaut, glaubst du, es gibt irgendwann, ich weiß nicht, wenn dein Motor mal mit 300.000 Kilometern oder 400.000 die Grätsche macht, oder glaubst du, es kommt nochmal ein Motor, der dich nochmal genauso begeistert?
Es ist für mich, wie gesagt, das Motorrad, was ich gebaut habe, die eierlegende Wollmilchsau, aber ich sehe es natürlich auch realistisch. Ich habe jetzt auch Freunde, die jetzt in ein Alter kommen, wo sie sagen, denen sind die 650er zu schwer. Mhm. Ja, das wird bei mir irgendwann auch kommen. Mhm. Irgendwann ist das eben so, dass man sich dann schon mal nach leichteren Motorrädern umguckt und diese Schmerzgrenze mit 200 Kilo inklusive Gepäck vollgetankt als Reisemotorrad, die habe ich zwar jetzt, aber die wird sich wahrscheinlich nicht gerade nach oben korrigieren. Insofern ja, kann sein, dass ich die 650er irgendwann nur auf der Straße bewege, weil ich sie sonst nicht mehr handeln kann. Mhm. Würde irgendwann kommen, aber das heißt ja nicht, dass ich es abschaffe.
Ja. Was ich vorher noch, das hätte eigentlich vorher noch in die Modellchronik ganz gut gepasst, das fällt mir jetzt aber nochmal ein. Du hast ja vorhin gesagt, dass die Motoren dann doch gar nicht so sehr austauschbar sind, also dass die dann doch oft in vielen Details, ich meine, du hattest anfangs die Einzelzündung, dann hat man irgendwann die Doppelzündung.
Da ist noch fast alles austauschbar. Also ja. man muss schon schauen, ja, über die Modelljahre hat sich bei den Motoren immer irgendwas getan. Aber jetzt mal den Husqvarna 650er außen vor gelassen, sind die in der Reihen in aller Regel austauschbar.
Ja.
Also es gibt halt immer so ein paar spezielle Sachen, auch bei der F650 GS und CS zum Beispiel.
Die haben wir ganz vergessen, die CS. Stimmt.
Ganz schwieriges
Kind. Aber das ist Stichwort Design der frühen 2000er.
Ja, muss man mögen. Da ist es zum Beispiel so, dass der fünfte Gang sich um einen Zahn unterscheidet.
Aha.
Das heißt, die CS ist da länger übersetzt.
Okay.
Jetzt kann man, ich habe zum Beispiel auch in meinem Rennmotor ein CS-Getriebe drinnen, nicht wegen dem fünften Gang, sondern der breiteren Verzahnung wegen. Also die hat ja einen Riemenantrieb und da ist tatsächlich vorne die Verzahnung breiter, die ist aber identisch mit dem Ritzel. Da kann man tatsächlich mit einer Distanzhülse diese Verzahnung dann voll nutzen. Ich habe gesagt, wenn wir da schon Motor mit mehr Leistung machen, dann kommt da auch die breite Verzahnung rein. Aber da kannst du halt im Getriebe auch schon böse auf die Schnauze fallen, wenn du da halt dahergehst und nur die eine Welle tauschst. Weil eben, wie gesagt, ein Zahnunterschied im fünften Gang. Und so kleine Details sind es dann halt schon oft, die unterschiedlich sind. Kann man Gott sei Dank dank Ersatzteilkatalog ziemlich gut vergleichen, aber auf den kann man sich nicht immer hundertprozentig verlassen, was Austauschbarkeit anbelangt. Aber da hast du dann Unterschiede drinnen. Das betrifft in erster Linie den Zylinderkopf. Ja. Beziehungsweise bei den G650X-Modellen ist dann natürlich die Lichtmaschine noch ein Thema, aber auch das ist tendenziell austauschbar untereinander.
Okay. Ja, finde ich auch spannend, weil eigentlich, wenn ich mir jetzt irgendwelche, keine Ahnung, vergleichbaren Boxermodelle anschaue, da hat sich halt doch in vielen Jahren doch sehr viel getan, so mit mehr Leistung, mit teilweise DOHC auf einmal. Und da ist es ja eigentlich wirklich so, ob du jetzt unabhängig vom Fahrzeug, was drumherum ist, ob du jetzt einen Motor von 2000 hast oder einen von 2016, eigentlich.
Also 2000 bis 2007 ist fast alles austauschbar. Also du kannst auch einen Einzelzündermotor in der Doppelzünder fahren und umgekehrt.
Ist jetzt auch nicht viel sparsamer, ist jetzt kein Weltuntergang oder so, das ist alles.
Doch, das merkst du tatsächlich.
Das schon, okay.
Also die Einzelzünder liegen in der Regel so 0,3 bis 0,5 über den Doppelzündern.
Doch. Okay.
Je nachdem, welche Softwareversion man dann auch noch hat. Die allererste Softwareversion ist wirklich eine grundlegend andere gewesen und die säuft richtig. Also auch noch weniger als ein 640er KTM. Aber da merkst du dann wirklich den Unterschied schon deutlich. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich fahre meine mit einer kürzeren Übersetzung, ehrlich gesagt, aber auch, also jetzt 1651 drauf, statt der originalen, was ist denn original drauf? Ja, ist auf jeden Fall eine kürzere, fahre ich die schon eher im regulären Betrieb, so um die 5 Liter. Mhm. Im Urlaubsbetrieb sind es dann auch mal 4,3, 4,4, aber so viel niedriger komme ich da nicht.
Mhm. Okay, nee, weil du ja vorhin meintest, du hattest dann irgendwas, irgendeine Anfrage aus von jemandem, der gerade in Afrika.
Ja, da ging es um einen G650X-Motor, der im Ventiltrieb ist da nur teilweise austauschbar. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob es die Einlass- oder die Auslassseite war, wo ich glaube, die Federn anderes sind. Oder die Federteller, irgendwas war da. Sind aber auch so Sachen, ich habe nicht alles im Kopf.
Nee,
ich
müsste
es auch nachgucken. Ich weiß, wo ich es nachgucken kann und ich weiß, was ich suchen muss, das reicht.
Okay.
Da sind wir wieder bei der Magie des Internets. Man kann heute vieles.
Wenn wir schon beim Internet sind, ich glaube, dann sind wir jetzt eh schon ziemlich am Ende der Folge und vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und wer dich eben nicht sowieso schon aus den Foren kennt, der kann dich unter slothracing.eu auch finden.
Genau, richtig? Nicht ganz aktuell, aber die Website existiert und
man
da
kann
finden sich auch meine Kontaktdaten.
Man kann dich kontaktieren, genau. Und außerdem gibt es im Motorrad BMW Spezial 1 2024, das jetzt gerade erschienen ist, da gibt es dann quasi auch noch die Version zum Lesen des heutigen Besuchs. Da gibt es das Porträt über Tobias. Und ob ihr jetzt schon vorher Rotax-Fans wart oder euch BMW-Einzylinder überhaupt nicht interessiert habt, ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß beim Zuhören und bin gespannt auf euer Feedback. Wie immer als Kommentar oder gerne auch per E-Mail an podcast@motorradonline.de. Danke und bis bald. Ciao.
Ciao, bis dann.